Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Heute habe ich Ralf Hühnermann bei mir. Er ist CEO und Gründer von Odoscope. Hallo Ralf.
Ja, hallo Thorsten. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, danke, dass du die Zeit nimmst, auf meine dummen Fragen zu antworten, die ich jetzt gleich stellen werde. Ihr habt ja mit dem Thema Personalisierung sehr stark zu tun. Erzähl mal ein bisschen zu den Hintergründen von Odoscope.
Odoscope hat schon eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Wir machen das also nicht erst seit diesem Jahr, sondern wir machen das schon seit über 10 Jahren de facto. Irgendwann ist das mal entstanden im Rahmen einer Agentur, wo wir Online-Shops betreut haben. Das war sozusagen der Start meines Unternehmerlebens. Und da war ich aber sehr schnell an dem Punkt, dass ich kein Interesse mehr an Agenturgeschichten hatte und auf der Suche nach einem Produkt war. Damals war es halt wichtig, Daten zu analysieren, große Daten. Vorhandene Datenbanksysteme kamen an ihre Grenzen, mit den ganzen Daten, die da durch Webtracking und so weiter entstehen, quasi klarzukommen. Und da haben wir quasi eine Technologie entwickelt, mit der man sowas sehr, sehr schnell analysieren kann.
Ich bin jetzt der Laie, du bist der Experte. Wann kam das Thema Machine Learning ins Spiel?
Genau, also wir haben quasi analysiert und haben das dann auch ausgegründet, diese Firma zum Analysieren, und sind dann sehr schnell an einen Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, naja, wird in der Zukunft der Mensch noch vor dem Rechner sitzen und Daten analysieren und dann einem anderen Menschen sagen, was er ändern muss an dem Shop? Und wir haben gesagt, nein, das muss eigentlich besser gehen. Das muss quasi gehen. Also das war so in dem Jahr 2013 oder sowas. Da haben wir im Prinzip damit angefangen, haben gesagt, okay, die Engine, die wir entwickelt haben, wir haben quasi eine eigene Engine entwickelt, Datenbank-Engine. Und diese Engine, die war so schnell in der Analyse der Daten, dass wir gesagt haben, Mensch, das können wir in Millisekunden machen. Das können wir auch machen zwischen dem Klick. Also wenn einer eine Seite aufruft, dann können wir im Prinzip mit dieser Engine die Daten analysieren und quasi Entscheidungen geben, was muss der Shop jetzt anzeigen, um quasi optimal zu reagieren, basierend auf dem Wissen der Vergangenheit. So, das haben wir im Prinzip, ja, 13, 14 haben wir uns das so ausgedacht und haben dann 15 zusammen mit Gründungsinvestoren das begründet, dann als Odoscope GmbH.
Die einfachste Art, Daten auszuwerten, ist natürlich anonymisiert, aus dem Kontext heraus, aus den Klicks heraus, das heißt mit in echt jetzt produzierten Daten. Wann habt ihr angefangen, noch historische Daten und CRM-Daten damit reinfließen zu lassen?
Also wir haben das von Anfang an mit historischen Daten gemacht, weil wir kommen ja quasi aus der Welt der Webanalyse. Das heißt, da ging es darum, ich möchte wissen, was Leute machen, und ich möchte wissen, was in meinem Shop funktioniert und was nicht funktioniert. Und der Name Odoscope, vielleicht kurz zur Erläuterung, kommt aus dem griechischen Odos, der Weg. Und Scope ist ein Gerät, was quasi etwas sichtbar macht, was mit bloßem Auge nicht zu sehen ist, wie ein Mikroskop, ein Teleskop, so etwas. Und da kommen wir im Prinzip her. Das ist sozusagen die Geburt von Odoscope, ist, dass wir sichtbar gemacht haben mit den Odoscope-Faden, wie Leute sich über die Shops bewegen, wo sie abspringen. Da gab es die Odos-Map, die haben wir mittlerweile gar nicht mehr so, weil Menschen das nicht mehr analysieren. Aber das ist das, wo das herkommt. Das heißt, wir haben immer historische Daten gehabt und haben quasi immer schon aus historischen Daten irgendwas abgeleitet. So, und haben dann Wissen an die User gegeben. Und dann sind wir irgendwann an den Punkt gekommen, wir möchten das vollautomatisieren und möchten im Prinzip den Shop vollautomatisch ausspielen. Und so ist im Prinzip dann schon in sehr frühen Tagen die Hyperpersonalisierung entstanden, weil wir damit quasi sagen können, wenn jemand kommt und einen Kontext hat, und dieser Kontext kann eben dann auch die Echtzeitsignale sein, kann man im Prinzip hingehen und sagen, okay, was war denn interessant für Leute mit ähnlichen Eigenschaften wie dich? Ja. Und das Spannende ist, das funktioniert sogar ohne Consent. Ja. Man kann also im Prinzip das auch machen, ohne dass derjenige den Consent gegeben hat, weil jeder gibt einen User Agent mit. Jeder gibt seine IP-Adresse mit, und an derer kann man rausfinden, wo er sich ungefähr befindet. Und wenn ich in den Daten sehe, in den historischen Daten, dass jemand in Berlin oder dass Leute in Berlin ganz anderes Kaufverhalten haben als in Oberbayern, oder dass Leute, die über Instagram kommen, was ganz anderes kaufen als die, die über Google Shopping kommen, dann kann ich das nutzen, ja? Dann kann ich das nutzen, um den Leuten eben etwas auszuspielen, was eine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit hat. Und so kann ich im Prinzip den Shop an jeder Stelle so ausspielen, dass die Leute das angezeigt kriegen, was eine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit hat.
So, damit sind wir bei den saubersten Daten, die es gibt. Das sind nämlich die Daten, wo Leute sagen, ich will keinen Cookie haben und ich will nicht, dass ihr kontinuierlich da Informationen sammelt. Super, dass ihr das könnt, aber natürlich ist es von Vorteil, wenn ihr auch eine Cookie-ID habt und die auch noch über mehrere Sessions hin verfolgen könnt. Das heißt, ihr erinnert euch dran, dass ich beim letzten Mal mich dafür interessiert habe und habe diese Informationen.
Solche Sachen.
Und jetzt kommt meine Frage, nämlich die Steigerung davon ist, dass du diese Cookie-Daten noch mit Einwilligung natürlich mit den CRM-Daten verknüpfst. Das heißt also nicht nur weißt, Thorsten ist die Cookie-ID so und so, du weißt aber nicht, dass das Thorsten ist, sondern das mit den CRM-Daten verbindest. Wie geht ihr dabei vor? Wie oft ist das der Fall, dass Leute da einwilligen? Und wie ist die Realität in einem Online-Shop?
Da ist es so, also die Einwilligung, die Cookie-Einwilligung ist in der Regel, liegt die bei, würde ich mal sagen, so 70%, 80%, das ist das, was wir beobachten.
Bei bekannten Brands.
Genau. Also wir arbeiten mit sehr großen Online-Shops im deutschen Internethandel zusammen und bei denen sind das so die Zahlen. Das heißt aber nicht, dass ich jeden erkenne. Ja, also die Tatsache, dass du Consent gibst, kann immer noch sein, dass du im Privacy-Browser unterwegs bist. Ja, also die Erkennungsrate oder die Wiedererkennungsrate, die liegt leider trotzdem nur bei 20-30%. Ne? Man kann mit geschicktem ID-Stitching kann man dann auf 50% kommen. Ja, das haben wir zum Beispiel bei Franconia gemacht und darüber auch öffentlich gesprochen. Da kommen wir also knapp auf 50% Erkennungsrate, indem wir eben sowohl die User-ID als auch die Kunden-ID als auch dann eben Cookie-Erkenntnisse und so weiter miteinander verknüpfen. Ne? Also wenn du heute was kaufst, dann weiß ich anhand deiner User-ID morgen, wenn du wiederkommst, dass du derjenige bist. Und dann kommt jetzt ein entscheidender Punkt, den wir anders machen als alle anderen Personalisierungstools. Und zwar ist es dann so, dass wir eben, wenn wir diese Kundendaten und die CRM-Daten haben, dass wir quasi die Tracking-Daten damit anreichern. Das heißt, wir wissen jetzt, diese Session, einer hat sich so und so bewegt, gehörte jemand mit diesen Eigenschaften, also Kundensegmentinformationen, Kundenprofilinformationen, Alter, Größe, Kaufwahrscheinlichkeiten, Kauffrequenzen, Preissensitivitäten, Markenaffinitäten, Farbaffinitäten und so weiter. Das klebt dann alles an den Feed der Leute, die dann im Endeffekt erkannt wurden. Und wenn jetzt jemand reinkommt und identifiziert werden kann, dann gehen wir quasi nicht auf die Kaufhistorie, so wie das andere machen. Das ist so ein bisschen so Next Best Offer Prinzip. Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Deswegen ist das Next Beste für dich. Sondern wir gehen hin und sagen, Leute, die im Prinzip Eigenschaften wie du haben, was kaufen die denn in dieser Strategie hier, in dieser Kategorie hier? Das ist im Prinzip das. Und weil, was will ich machen? Da hat jetzt jemand Winterjacken gekauft und geht jetzt irgendwie im nächsten Frühjahr auf die Badehosen. Gehe ich dann hin und sage, Leute, die diese Winterjacken kaufen, kaufen auch diese Badehosen, ist eine schlechte Korrelation. Und wir sagen, okay, als du die Winterjacken gekauft hast, haben wir quasi gesehen, wie du dich bewegt hast und was du quasi da, du hast dich für Premium-Marken interessiert, du hast irgendwie teurere Preise dir angeguckt, du hast dir dunkle Farben angeguckt und so weiter. Und dann habe ich ein Profil von dir. Und dieses Profil nutze ich jetzt und sage, okay, Leute, andere Leute, die diese Eigenschaften haben, was kaufen die denn für Badehosen? Ja. Und kann dir damit dann zielgenauer die Badehosen anzeigen. Bin also nicht zwingend auf der Person selber, ja, sondern mehr eben auf Gruppen, ja. Das heißt, aber dieses Clustering ist quasi ein Unendlichkeitscluster, weil jeder quasi sein eigenes Cluster hat, weil die Kombination von Profileigenschaften, die du mitbringst, ist einzigartig. Das ist quasi wie eine Art Fingerabdruck. Und dazu wird dann immer die entsprechende Lookalike-Audience gebildet. Das heißt, wenn andere Tools damit arbeiten, dass sie quasi Kundengruppen haben und dich dann einer dieser Schubladen zuordnen, so bauen wir die Schublade um dich drumherum. Das heißt, die Leute in deiner Schublade, die ändern sich quasi mit jedem Klick.
Jetzt die Frage, die uns heute alle bewegt, nämlich das Reizwort KI. Das, was du beschreibst, hat natürlich im weitesten Sinne mit KI zu tun und eigentlich macht ihr das schon immer. Aber im November 2022 hat Sam Altman die Welt beglückt mit ChatGPT, das heißt mit generativer KI, und seitdem wird verstärkt über das Thema geredet. Hat die Entwicklung von generativer KI irgendeinen Einfluss auf eure Aktivitäten, auf euer Geschäft?
Ja, absolut. Also grundsätzlich erstmal muss man unterscheiden. Das, was der Sam Altman da gebaut hat und andere auch, die generative KI ist das eine. Sie generiert Dinge. Ja, sie kann verwendet werden, um Sprache auszuwerten und zu generieren. Sie kann eben Analysen machen. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite die operative KI. Die operative KI, das ist im Prinzip das, was Entscheidungen trifft. Ja, eine generative KI trifft ja auch irgendwelche Entscheidungen, aber nicht in real time und nicht auf real time Signale. Das ist nochmal was völlig anderes. Ja, so. Und wenn ich jetzt mir angucke, wie greift das Ganze ineinander, dann ist das natürlich eine super Sache, weil wir entscheiden, welches Produkt zeigen wir dir an oder welche Produkte. Ja, und wir zeigen auch an, in welchen Varianten zeigen wir dir diese Produkte an. Also, wir wissen, dieser Pullover ist sehr relevant, aber für dich ist der in Rot relevant und für jemand anders ist der in Blau relevant und für den nächsten in Grün relevant. Deswegen kriegen die Leute den in unterschiedlichen Farben. Das ist etwas, was Shops jetzt schon können. Was jetzt passiert ist, dass mehr und mehr das Shooting weggeht und das Texten der Produkttexte verschwindet und durch generative KI ersetzt wird. Was sehr, sehr sinnvoll ist. Aber jetzt kann ich eben einen Schritt weitergehen. Dadurch, dass das quasi einigermaßen kostenneutral ist, kann ich beliebig viele Bilder und beliebig viele Texte produzieren. Und mit Hilfe von Otoscope kann ich jetzt sogar hingehen und kann quasi entscheiden, welches Bild muss ich denn jetzt anzeigen und welchen Text muss ich jetzt anzeigen. Ich bin also in der Lage, nicht nur zu entscheiden, welches Produkt, sondern auch, wie soll ich es eigentlich darstellen? Welche Emotionalisierung möchte ich eigentlich nutzen? Ja, ich kann also zum Beispiel dann bei einem Möbelhändler, kann ich eben den Tisch in unterschiedlichen Räumen darstellen, je nachdem, was derjenige, der da vor dem Bildschirm sitzt, ich dem für Eigenschaften zuschreibe. Ich kann Autos in unterschiedlichen Umgebungen, in der Stadt, im Land, am Wasser, in Bergen, was weiß ich, zeigen, um zu emotionalisieren. Das sind Dinge, die uns als Nutzer catchen, ja? Und da ist eben ein großer Mehrwert dann da drin. Und das sehen wir, dass das jetzt anfängt, ja? Also die generative KI fängt an, die Bilder zu produzieren, die Texte zu produzieren, die Videos von den Produkten zu produzieren. Und wir können jetzt im Prinzip der generativen KI, die können wir parametrisieren, ja? Also es ist leider noch nicht so, dass wir in Realtime prompten können und dann wird das Bild sofort ausgespielt. Das funktioniert leider noch nicht von der Geschwindigkeit. Theoretisch könnten wir quasi den Prompt beeinflussen, ja?
Okay, gut. Also schon eine erhebliche Veränderung in dem, was ich ausgespielt bekomme und welche Auswahl ich habe in verschiedenen Varianten und mit verschiedenen Geschmäckern, je nachdem, welches Zielgruppensegment ich da habe oder individuelle Person ich da habe. Aber dahinter im Maschinenraum hat sich nicht so viel geändert für euch.
Im Maschinenraum hat sich, also die grundsätzliche Technologie, das ist ja quasi das, was wir als auch als operative KI bezeichnen, weil sie quasi in Echtzeitentscheidungen auf Basis historischer Daten trifft, das bleibt erhalten. Es ist halt nur eine Frage, welche Daten fließen damit rein, ja? Die Engine selber, die ist sehr herausragend nach wie vor. Was halt noch zusätzlich hinzukommt, ist, dass die generative KI ja nicht nur generiert, sondern eben auch in Konversation tritt. Und es ist ja so, dass wir durch die generative KI unser gesamtes Shopping- und Suchverhalten verändern. Ja, also früher über viele Jahre war der Suchschlitz der Start in uns ins Internet. Wir kommen jetzt in eine Zeit, wo der Suchschlitz altertümlich wirkt. Ja, ich möchte sprechen, ich möchte kommunizieren. Und wenn ein System das nicht macht, dann bin ich schon genervt. Ja, also ich nenne mal ein schönes Beispiel. In meinem Auto ist ein Assistent, mit dem ich auch reden kann. Und ich bin halt gewöhnt, dass ich mit einem Assistent so reden kann wie mit ChatGPT. Das kann der aber nicht. Der ist nicht an ChatGPT angebunden. Der sagt dann immer, bei dieser Frage kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Und ich frage dann einfach nur so, kannst du mir sagen, wie ich irgendwie da die Nebelschlussleuchte einschalte oder sowas, ja? Und so, da ist er schon überfordert. Ja, das wären also einfachste Systeme in der Welt von ChatGPT, ja? Und RAG-Systeme und so weiter. Aber selbst das kann er nicht. Und dann bin ich schon genervt, weil ich das nicht mehr gewöhnt bin, dass ein System so dumm ist, ja? Ich erwarte, dass das eben die gleiche Qualität hat wie ChatGPT. Und da müssen aus meiner Sicht die Online-Shops gerade massiv aufpassen, weil die laufen Gefahr, dass Leute sagen, boah, was ist denn das für eine altertümliche Nummer? Und wenn sie jetzt die Leute nicht genau so abholen, wie das im Prinzip ein ChatGPT macht, und wenn sie nicht da abholen, dann wandern die Leute weg zu den Plattformen und gehen halt zu ChatGPT und shoppen darüber. Und dort werden sie verschwinden, weil wer kriegt denn den Zuschlag bei ChatGPT? Ja? Also, dass meine Produkte dort gelistet werden, die Wahrscheinlichkeit ist ja bei 1 zu 1 Million.
Okay, dann bleiben wir mal in meinem Online-Shop. Bisher hast du deine Daten gesammelt, indem du meinen Empfängern, meinen Kunden, meinen Webbesuchern, meinen Shopbesuchern unterschiedliche Produkte angezeigt hast, die haben angeklickt oder nicht. Daraus hast du gelernt. Und jetzt plötzlich kommt ein neues Interface und das ist die Spracheingabe. Verändert das nicht dein Leben total als Odoscope, weil du plötzlich auch noch die Spracheingabe in dein Datenmodell mit reinbringen musst?
Ja, die Spracheingabe, die muss ja jetzt übersetzt werden. Also die Spracheingabe dient ja nur dazu, dass ich im Prinzip als Nutzer mich artikulieren kann. Ja, also wenn wir jetzt die Suche nehmen, dann ist ja, die Suche hat ja ein ganz großes Problem für uns Menschen, dass wir eine andere Taxonomie sprechen, als der Shop hat. Und deswegen finden wir Dinge nicht. Ja, ich suche jetzt nach einem Hoodie und ich finde aber keinen Hoodie. Und warum finde ich keinen? Ja, weil dieser Shop das halt Kapuzenpullover nennt. Ja, und deswegen finde ich keinen Hoodie. Eine KI weiß aber, der Shop hat Kapuzenpullover. Du suchst nach Hoodie, das ist ja das Gleiche, also zeige ich dir das. So. Und dann kann ich in natürlicher Sprache artikulieren. Und hinzu kommt noch, das ist auch noch ganz, ganz wichtig, weil das, was ich gerade beschrieben habe, Hoodie und Kapuzenpullover, das kann auch eine Vector-Search. Das ist nicht das Problem, ja. Aber was bei der Vector-Search ganz entscheidend fehlt, ist das Weltwissen. Das Weltwissen hat die Vector-Search nicht und das bringt ein LLM mit rein. Ja, da kann ich nämlich dann sagen, pass mal auf, ich brauche ein neues Wanderoutfit, weil ich gehe jetzt im Sommer auf die Zugspitze. Dann weiß das System, die Zugspitze, das ist nicht irgendein Mittelgebirge, das ist 3000 Meter hoch. Da oben ist es auch im Sommer unter Umständen 0 Grad. Ja, da sollte ich vielleicht nicht nur ein T-Shirt anziehen. Sowas weiß ein LLM, das weiß eine Vektorsuche nicht. Ja. Weil die Wissen hat die Vektorsuche.
So, bisher habt ihr also, wenn ich das richtig verstehe, auch die Suchschlitze schon ausgewertet. Das heißt also, es ist ein Unterschied, ob du mir ein Hoodie anzeigst und ich klicke drauf aus Interesse oder ob ich aktiv ein Hoodie suche. Und diese Information hattet ihr also bisher schon und hat sich in der Beziehung etwas geändert, dadurch, dass ich das Ganze jetzt einfach per Sprache eingeben kann, wenn es darum geht, dass ihr natürlich möglichst optimal und optimiert Daten über mich sammeln solltet.
Ja, das ist der Intent, ne? Also bei uns ist es im Prinzip immer der Intent. Der Punkt ist, das hat sich noch nicht geändert. Also keiner unserer Kunden hat zurzeit ein Sprachinterface und ich kenne auch eigentlich noch keinen Online-Shop, der das hat. Ja, ich kann bei Amazon kann ich mit Rufus kommunizieren. Das ist schon ziemlich cool, ja, muss ich sagen. Das hat also die Experience mit Amazon maximal erweitert, ja, verbessert, weil ich fand Suchen oder Inspiration auf Amazon immer eine Riesenkatastrophe. Das ist dadurch deutlich besser geworden. Weiß nicht, ob du Alibaba kennst. Alibaba hat jetzt mit Akio auch so eine KI gemacht, mit der du quasi auf Milliarden von Anbietern für Produkte quasi suchen kannst und dir deine Produkte zusammenbauen kannst. Also Alibaba ist ja eine B2B-Plattform, wo du im Prinzip Lieferanten suchst, ja, und die dir dann bestimmte Dinge produzieren können. Und da hilft einem jetzt eine KI, also das ist irre, auch ein sehr, sehr schöner Case. wie man sowas machen kann. Aber die Online-Shops, die haben sowas noch nicht. Ja, die Online-Shops, die sind gerade noch an der Stelle, dass sie einen Chat-Interface haben, maximal, wenn es soweit kommt. Also die haben dann vielleicht so ein, sie nennen das Shopping-Assistent, finde ich allerdings persönlich eine Vollkatastrophe, weil diese Shopping-Assistenten, die führen mich im Prinzip durch den Filterbaum durch. Ja, ah, du suchst einen Pullover. Für welchen Anlass suchst du denn einen Pullover? Ja, weiß ich doch jetzt nicht. Welche Farbe suchst du denn? Welche Marke bevorzugst du? Bevor der mir mal irgendeinen Pullover zeigt, ja? Ich sag, ich suche einen Pullover, jetzt zeig mir doch schon mal was. So, und da kommt jetzt wieder Otoskop ins Spiel, weil wir wissen, was wir dir anzeigen müssen, damit du da drauf anspringst und weiter in die Konversation bleibst, ja? Wir können jetzt im Prinzip dieses Sprachinterface mit der Hyperpersonalisierung koppeln, ja? Und können im Prinzip, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, auch wenn du in einem Geschäft mit einem Verkaufsberater sprichst, du siehst sofort Dinge, der zeigt dir sofort was, der fragt dich nicht erst einen riesen Baum ab, ja, um dann hinterher zu sagen, nee, sowas haben wir nicht. An welcher Stelle müssen wir denn jetzt anders abbiegen in unserem Sprachdialog, ja? Also so funktioniert das nicht und so macht das auch keinen Spaß. So möchte ich auch nicht kaufen. Ich möchte kaufen, wenn ich, entweder weiß ich exakt, was ich haben will, dann kann ich das sehr genau spezifizieren. Oder ich möchte mich inspirieren lassen und dann weiß ich eben genau nicht, was ich ja explizit suche.
Ne? So. Wenn ich jetzt sage, ich will, ich habe meinen Online-Shop und ich will der Erste sein, der ein solches System realisiert, seid ihr bereit, so weit, dass ihr sagen könnt, okay, das Projekt können wir mal aufsetzen?
Wir bauen das gerade mit einigen. Mit einigen unserer Kunden bauen wir das. Und zwar ein konversatives Interface, wo du quasi mit dem sprechen kannst, beziehungsweise ja, das ist jetzt noch im Chat-Modus, aber wie mit ChatGPT schreiben und nicht, ja, du kannst eben auch irgendwie bis zu 60 Zeichen da eingeben. Nein, du kannst da deine gesamte Lebensgeschichte reinpumpen und sagen, dafür brauche ich jetzt irgendwie was. Da sind wir gerade dabei, das zu implementieren. Ich habe dazu auch ein MVP schon vorgestellt letztes Jahr. Und ich werde jetzt auf der E-Commerce Berlin dazu auch im Vortrag den MVP vorstellen und das zeigen, wie das funktioniert. Und zwar dann auch mit natürlicher Sprache, also so wie wir beide uns jetzt unterhalten, dass ich quasi mit einem Online-Shop sprechen kann. Und ich glaube, das ist der Kick, damit die Leute auch in den Shops bleiben und nicht in die Shopping-Plattformen gehen. Ja? Und das ist genau der Punkt, wie du es schaffen kannst, die Leute dort zu lassen. Weil, ich meine, seien wir doch mal ehrlich, gucken wir uns doch solche Shops an, die wirklich erfolgreich sind. Das sind Spezialshops in ihren Segmenten, ja? Also nimm zum Beispiel Louis Motorrad. Das kriegst du nicht alles auf Amazon, ja? Und oder Bergfreunde oder da diese ganzen Outdoor-Geschichten. Die das sind oder hier Auto, Kfz-Teile oder was weiß ich. Die haben ein sehr, sehr großes Sortiment in einem ganz klaren Zielmarkt. Und das kriegst du auf einer Plattform so nicht abgebildet. Das heißt, wenn ich als Kunde etwas suche, dann möchte ich gerne zu diesem Spezialisten gehen und nicht zu Amazon. Ja, bei Amazon, da gehe ich, wenn ich exakt weiß, was ich haben möchte. So, aber ich verhindere, dass die Leute zu mir kommen, indem ich ein schlechtes Interface habe. Ja? Weil dann werden die irgendwann sagen, ja, ist ja toll, dass du das hast. Jetzt frage ich ChatGPT, ob er bei Bergfreunde irgendwas findet oder bei, weiß ich nicht, Sportcheck oder you name it. Ich will jetzt hier keinen irgendwie blamen, nur als Beispiel, ja. Und das kann es ja dann nicht sein, weil dann ist ja die Konkurrenz von mir, ist ja dann nur einen Klick entfernt, weil dann ChatGPT sagt, ja, du, geh doch auch dahin, ja. Dann haben wir noch die Alternative, ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast, mit der Gemini Sidebar oder mit dem Komet Browser, wo du dann im Prinzip in der Seite diese Leiste hast, die quasi, wo du quasi mit der KI surfen kannst und kommunizieren kannst. Das ist kein schönes Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das habe ich jetzt ein paar Mal ausprobiert. Das dauert alles viel zu lange und da wünsche ich mir, dass da quasi im Hintergrund die Systeme miteinander kommunizieren. Das tun sie halt nicht. Und das wäre jetzt halt der nächste Schritt, wenn du jetzt über so einen MCP-Server nachdenkst oder wenn du jetzt mal ein paar Jahre weiter in die Zukunft denkst, dann haben wir vielleicht hier mit dem neuen Siri oder so, haben wir dann einen Shopping-Assistenten auf unserem Handy. Was macht der dann? Denn den schicke ich dann los und sag, such mir mal neue Wanderschuhe oder such mir mal neue Wanderjacke, ja? Dann rennt der ja los und fragt unterschiedliche Shops an. Und das Coole ist, der kennt mich perfekt. Mich kennt er perfekt und der Shop kennt die aus seinen Daten kennt die Beziehung aus Kundenprofilen und Produktprofilen. Das weiß der Shop. Das ist sozusagen das Asset, was der Shop mitbringt. Und jetzt kann der Shopping-Assistent hingehen und quasi, ich nehme jetzt nochmal wieder Bergfreunde mit der Wanderjacke, ja, und geht da hin und sagt, pass mal auf, ich habe hier jemanden, der wandert viel, der wandert im Hochgebirge, der ist so und so alt, der hat die und die Größe und der bevorzugt folgende Marken, hat die und die Markenaffinität. Gib mir doch mal 5 Wanderjacken für den. Und jetzt muss der Shop in der Lage sein, zu personalisieren. Er muss jetzt quasi auf diese Anfrage reagieren können. Ja? Und dann kommt nämlich auch wieder so eine Technologie wie Hyperpersonalisierung ins Spiel, weil dann muss ich ja nicht einfach nur filtern auf Wanderjacken oder der wird mir nicht irgendwelche Filtereinstellungen geben, sondern der kommt mit Profilinformationen des Nutzers daher. Ja, an der Jacke klebt ja nicht dran, diese Jacke ist für einen 40-Jährigen gedacht, ja, sondern an der Jacke sind ganz andere Eigenschaften als die Kundeneigenschaften. Und wie jetzt die Kundeneigenschaften mit den Produkteigenschaften matchen, das steckt in den First-Party-Daten des Shops.
MCP ist eine wunderbare Sache, also das Protokoll, mit dem die Agenten oder die Maschinen miteinander reden können, ohne dass sie immer wieder den Umweg über die Sprache haben. Wie viele Shops sind MCP-ready?
Mir ist bisher noch keiner untergekommen. Ich weiß, dass jetzt Shopify MCP eingebaut hat. Ich weiß, dass Shopware das eingebaut hat. Insgesamt fehlt es ja noch an der Infrastruktur. Also es ist ja toll, dass wir im Prinzip, dass die Shops dann sowas zur Verfügung stellen, aber wir brauchen ja auch Endgeräte, die das dann nutzen. Ja, also solange wir nicht die Killer-App auf dem Handy haben, die das dann nutzt und damit dann losmarschiert, bringt das ja alles nichts. Ja, aber natürlich müssen wir da anfangen und es wird sich definitiv in diese Richtung bewegen. Das ist ja völlig klar. Ja, aber es wird auch nicht der einzige Kanal sein. Also so wie uns alle in den Nullerjahren oder nee, in den 99er Jahren erzählt haben, das Internet wird das Radio, das Fernsehen, die Zeitung und alles ablösen, alles geht nur noch übers Internet, trotzdem gibt's das alles irgendwie noch. Aber es hat sich schon dahin natürlich auch verschoben. Und genauso wird auch die Shop-Interfaces, du musst ja auch die gesamte Bevölkerung, bis du die mitgenommen hast, bis die ganze Bevölkerung, ich meine, wir sind in dieser KI-Bubble ganz weit vorne, ja. Aber wenn ich mir die Bevölkerung angucke, dann sind die froh, dass sie schon mal ChatGPT benutzt haben. Ja?
Ja klar, also das wird alles sehr, sehr lange dauern, das ist überhaupt keine Frage. Aber mal für den Fall, dass ich in meinem Shop das alles anbieten möchte und mit deiner Hilfe realisiere, da entstehen ja nicht unerhebliche Kosten, wenn die Leute stundenlang mit meinem Bot reden, so über Sprache.
Ja, das stimmt. Also Sprache ist nach wie vor noch sehr, sehr teuer. Also natürliche Sprache ist sehr teuer bei den LLMs noch. Das lässt sich lösen, indem man lokale On-Premise-Modelle einsetzt, die auch Sprache können, wo ich im Prinzip dann in der Lage bin, dass ich das auf meinen eigenen Servern hoste. Aber ja, wir sind da noch ganz am Anfang. Wir sind da quasi noch in the beginning. Ja,
das
fängt jetzt gerade an. Und da werden die Kosten auch purzeln. Also als ich das letztes Jahr gebaut habe, da gab es sozusagen die Preview-Beta-Version von ChatGPT Realtime API. Und da habe ich irgendwie, keine Ahnung, für ein Gespräch 20 Euro bezahlt. Ja, wenn ich das jetzt heutzutage mache, dann zahle ich für ein Gespräch plötzlich nur noch im Cent-Betrag, also schon deutlich unter einem Euro. Ja, also die Kosten haben sich da schon massiv verschoben. Und das wird natürlich immer weiter so gehen, weil auch die folgen ja dem Markt. Und wenn der Markt das haben will, dann werden die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung stellen. Also das wird definitiv kommen. Und es gibt ja mehr und mehr Leute, die mit der KI auch mit natürlicher Sprache kommunizieren. Und das wird auch dann definitiv dort Einzug halten.
Also da bin ich absolut bei dir. Also ich habe vor kurzem auf dem Weg zu einer Messe in Frankfurt mich im Auto mit ChatGPT unterhalten. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, als ob ich da mit einer Billigversion rede. Das war ein bisschen sehr flach im Vergleich zu meinem normalen Account und zu den normalen Informationen. Aber es war okay für Smalltalk.
Das stimmt. Das Realtime-Interface ist noch nicht ganz so powerful wie im Prinzip die Pro-Version oder die neuesten Modelle, wenn du die skriptest oder promptest. Das stimmt. Aber das wird auch natürlich immer besser, ne? Das zieht natürlich alles nach.
Ja, klar.
Und
Aber ein Problem bleibt auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, die Kosten kann ich drücken, indem ich on-premise arbeite. Aber wie sieht es aus mit der Latenz bei Sprache? Ich bin sehr, sehr ungeduldig und erwarte meine Antwort sofort. Aber in manchen Systemen ist das durchaus ein Problem.
Ja.
Es gibt Unterschiede zwischen, ja.
Die ChatGPT Realtime API, die reagiert sofort. Und weißt du, was richtig gut ist? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt für die Experience. Du kannst sie unterbrechen. Das heißt, es ist wirklich wie ein normales Gespräch und du musst nicht erst warten, bis der da ausgesprochen hat, sondern du kannst reingrätschen und sagen, nein, das meine ich nicht. Und dann stoppt der und es reagiert sofort. Sofort. Also es ist wirklich ein sehr natürliches Gespräch, was du da führen kannst.
Und da bist du genau bei dem Problem. Wenn ich das on-premise haben will, dann sind die Leute verwöhnt von ChatGPT und sagen, wie ist denn das bei euch, eure Verkäufer, die können ja nicht mehr richtig reden.
Bei der On-Premise-Version?
Genau.
Ja, auch da müssen wir hin, ja. Also auch da müssen wir im Prinzip besser werden. Und da bin ich fest von überzeugt. Also wie gesagt, wir sind jetzt in den Anfängen. In den Anfängen ist alles immer teuer. Ja, in den Anfängen macht man viele Fehler. Alle Leute müssen sich ihre Hörner abstoßen. Dinge funktionieren nicht. Man muss Dinge ausprobieren. Aber ich merke, wie krass sich das Nutzerverhalten insgesamt ändert. Ja. Und wie stark Leute diese KI-Systeme nutzen, um Dinge zu automatisieren, um Dinge zu beschleunigen, um einfach schneller mit den Systemen zu kommunizieren, schneller Informationen rauszukriegen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste an Google gehen, das ist eine Vollkatastrophe. Ja, also, weil ich bin gewöhnt, so schnell an Informationen zu kommen. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel firmenintern netzen wir Notion ein, als Wissenspool sozusagen. Und da gibt's auch eine Suche. Und da gibt's jetzt dieses Notion AI. Das ist irre. Also, der kannst du jetzt alles über, also, das ist unsere interne Datenbank. Die kannst du, unser Customer Success kann die befragen. Unsere Entwickler können die befragen. Unser Sales Team kann die befragen. Und die arbeiten alle nur noch über die AI, weil die einfach ganz normal mit der kommunizieren. Und wir machen das auch jetzt fürs Onboarding, ja. Also, wir hatten jetzt jemand Neues in der Entwicklung, der da anfängt. Der fragt dann erstmal, ja, gib mir mal einen Überblick zu Otoscope. So, dann hat er irgendwie grob erzählt, was Otoscope ist. Und dann hat er als nächstes gesagt, ja, jetzt gib mir mal bitte einen Architekturüberblick über die Infrastruktur. Wie ist denn die aufgebaut? Und dann hat er das erklärt, ja. Da musst du dich nicht mehr durch Seiten klicken, die irgendjemand anders gemacht hat und vielleicht anders formatiert hat, als du suchst und so weiter. Oder der Baum, der Hierarchiebaum nicht mehr richtig ist. Also, irre. Ja, und da hast du schon, da willst du nie mehr zurück. Und
ja, genau.
Das ist die Experience, die wir alle gerade sammeln an allen möglichen Frontends. Und das erwarte ich jetzt von Shops genauso. Ja?
Jetzt hast du eben Shops gesagt. Natürlich ist der Handel weit, weit vorne, was Digitalisierung angeht, was Personalisierung angeht, was KI-Einsatz angeht. Und der Handel hat den großen Vorteil, dass er 10.000, 100.000 Produkte hat. Das heißt also eine wahnsinnige Vielfalt mit sehr vielen Eigenschaften. Also eigentlich ein sehr dankbares System für eure Datenbankgeschichten, sage ich mal. Correct. Habt ihr auch Erfahrungen mit anderen Unternehmen? Ich frage natürlich nicht ohne Eigeninteresse. Wir haben keine Produkte, wir haben News. Also wir haben ganz, ganz viele Items und unsere Produkte sind quasi Informationsitems. Ist da einiges übertragbar?
Ja, also wir haben da einen Case auch auf der K5 schon mal vorgestellt mit dem Boda Verlag, mit InStyle. Das ist hier Boda Style.
Ja.
Gehört InStyle, Freundin dazu, Elle und Harper's Bazaar. Und da haben wir im Prinzip mit denen zusammen gezeigt, dass wir die Verweildauer auf den Seiten deutlich erhöhen konnten, signifikant erhöhen konnten, dadurch, dass wir entschieden haben, wer wann was welchen Artikel angezeigt kriegt. So vor allen Dingen auch in diesen endless scrolling Timelines, ja, dass du da im Prinzip, wo du einfach dich ja auch nur inspirieren lassen willst. Das einzige Problem an den Publishern im Allgemeinen ist, dass deren Einkommensquelle eine völlig andere ist als die beim Online-Shop. Ja, nämlich die haben ihr Einkommen in der Regel über Werbung Und das zahlt sich halt lange nicht so aus, wie wenn ich jetzt größere Warenkörbe habe oder eben. Das heißt, das Businessmodell ist da halt ein völlig anderes und dann fängt so eine Technologie sehr schnell an, zu teuer zu sein. So, das ist so ein bisschen der Knackpunkt an der Stelle. Mhm. Aber vom Prinzip her funktioniert das ganz genauso.
Kannst du dir vorstellen, dass ein Anbieter, jeder macht ja heute Content-Marketing, das heißt, jedes Unternehmen muss Content produzieren und hat Content-Pieces, die bestimmte Eigenschaften haben, ähnlich wie Produkte. Kannst du dir vorstellen, dass da Dinge übertragbar sind, in dem Sinne, dass diese Unternehmen in ihrer Omnichannel-Kommunikation solche Informationen dann aufgreifen, um eben in dem Fall nicht die Verweilzeit auf der Webseite, wie du es gerade bei einem Verlag genannt hast, sondern die Reaktionswahrscheinlichkeit auf einen Direktkontakt. Früher war das Direct Mail, heute ist es Direct E-Mail oder WhatsApp oder was auch immer, zu erhöhen.
Ja, das haben wir schon gemacht. Also das haben wir schon auch sehr erfolgreich gemacht, und zwar mit Display-Ads. Das heißt, wir haben entschieden, wie die Ad auszusehen hat, um die Leute besser abzuholen und konnten da eine 300-prozentige Steigerung der Click-Through-Rate mit erreichen und haben dann auch im Shop im gleichen Zeitraum über 10% mehr Conversion gehabt. Ja, und zwar, wir haben das im AB-Test gemessen. Das kann man ja unheimlich schwer messen, weil du es nicht richtig attribuieren kannst.
Ja, genau.
Du siehst heute diese Display-Ad und morgen gehst du in den Shop, weil es dir noch im Kopf geblieben ist. Ja, das kannst du nicht attribuieren, ne? Wir haben das attribuiert, indem wir das über Geolocation gemacht haben. Wir haben eine Kampagne gemacht, die Display-Ads über DCO ausgespielt haben. In Baden-Württemberg und eine, wir nennen das ACO, Adaptive Creative Optimization, das haben wir in Bayern gemacht. Und dann wussten wir, wie ist die Conversion Rate bezüglich Bayern und Baden-Württemberg, in welchem Konfidenzintervall bewegen die sich. Und als wir dann diese beiden Kampagnen gemacht haben, dann war Bayern plötzlich um 10% höher und raus aus dem Konfidenzintervall gesprungen, ja. Und so konnten wir quasi nachweisen, dass diese Kampagne der Effekt war, weil das war der einzige Unterschied, den diese beiden Bundesländer dann hatten. Das heißt, Leute in diesen Bundesländern haben halt die von uns ausgespielte Werbung gesehen. Ja, und das hat einen krassen Effekt gehabt. Also das sind ja genau diese Art von Content Pieces, ne? Da haben wir dann bestimmt welche Produkte, aber man kann eben dann auch weitergehen, dass man eben sagt, man möchte auch die Emotionalität dort ändern entsprechend. Ja. Also an der Stelle ist die Technologie auch genauso einsetzbar. Und das Schöne ist, man kann im Prinzip seine eigenen Daten dafür verwenden, weil das ist ja der Datenschatz. Ja, an dem Datenschatz sehe ich ja im Prinzip, wie reagieren Kunden mit bestimmten Eigenschaften auf bestimmte Dinge in meinem Shop. Und das ist etwas, das hat keine Plattform, das hat kein ChatGPT. Dieses Wissen, das gilt es zu vergolden. Und das ist der Schatz. Ja, also, das ist ja so das Absurde. Seit ungefähr 2010 wird allen erzählt, Big Data kommt und ihr müsst Daten sammeln, Daten sammeln, Daten sammeln. Ja, jetzt sammeln sie alle wie bekloppt Daten. Und was machen sie damit? Sie rechnen aus, was sie für eine Conversion hatten und wie viel Visits sie hatten. Ja, dabei steckt da so viel Wissen in diesen Daten drin, was überhaupt nicht verwendet wird.
Ralf, ich habe das Gefühl, ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten und meine Buzzword-Liste, mit der habe ich noch gar nicht angefangen, aber ein Buzzword möchte ich auf jeden Fall nennen, und zwar ist das Audience Lookalike Modeling. Das heißt also, wir modellieren uns Zielgruppen, um dann mit den Marktforschung zu machen, Produktforschung zu machen, was auch immer zu machen. Hast du damit irgendwelche Erfahrungen oder beobachtest du das, was sich da bewegt?
Also wir arbeiten ja auch mit Lookalike Audiences, so dass diese Lookalike Audience basierend auf deinen Eigenschaften, die du jetzt in deiner Situation, in der aktuellen Situation, im aktuellen Kontext mitbringst, und dann bilden wir eine Lookalike Audience basierend auf ähnlichen Eigenschaften. So, das heißt, diese ganze Art der Hyperpersonalisierung, speziell auch im Consent-Bereich, im Nicht-Consent-Bereich, funktioniert quasi auf Real-Time Lookalike Audiences. Ja, die werden quasi in Realtime bestimmt. Jetzt kannst du aber noch einen Schritt weiter gehen und kannst sagen, genau das, was du gerade angesprochen hast, und kann sagen, ich gucke mir jetzt mal Leute an, die ein bestimmtes Verhalten im Shop haben und von denen ich gerne noch mehr hätte. Und jetzt hast du quasi zusätzlich zu deinen normalen Tracking-Daten, hast du quasi zum Beispiel eine Meta-ID mit in den Daten drin. Du klebst also die Meta-ID an die Daten ran. Und jetzt kannst du dir quasi über unterschiedliche Eigenschaften im Shop, also Verhalten im Shop, kannst du jetzt quasi filtern und lässt dir dann die Gruppe von Meta-IDs ausgeben, beispielsweise 500 Stück, weil du sagst, okay, diese 500 Leute mit diesen Meta-IDs, die haben sich so verhalten, wie meine optimale Zielgruppe ist. Und jetzt jagst du diese 500 IDs nach Meta hoch und sagst, bitte besorg mir mehr davon. Und jetzt geht im Prinzip dann Facebook hin und sagt, okay, also du hast entschieden, wie sie sich bei dir verhalten sollen. Jetzt guckt Meta, wie verhalten sich diese Leute in der Meta-Welt und sucht nach weiteren Leuten, die sich ähnlich verhalten wie die und schiebt die dann auf deine Werbung. Ja, und so kannst du im Prinzip diesen Loop optimieren. Ja, das ist dann im Prinzip das Thema mit den Lookalike-Audiences.
Falf, gibt es zum Thema KI-Einsatz im Unternehmen noch Dinge, die du gerne hinzufügen würdest, entweder was konkrete Kunden angeht, also wer macht schon was, oder Themen, die in Zukunft an Bedeutung gewinnen?
Ich glaube, dass KI unser aller Alltag natürlich völlig umkrempeln wird. Wir sehen das ja auch schon. Und ich kann nur jedem raten, so schnell wie möglich da unbedingt einfach auszuprobieren und machen. Ja, Paul Kraus sagt ja immer, einfach machen. Das ist wirklich wichtig, weil du musst ausprobieren. Und wir fangen an, so Werbevideos zu produzieren oder auch Werbematerial, Marketingmaterial mit KI zu produzieren. Und da merkt man, das ist halt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Da geht viel, ne? Und wenn ich nicht exakt weiß, was ich haben möchte und sag, mach mal was Cooles, dann sieht das alles tippitoppi aus. Wenn ich aber exakt das skripte und genau das so und so und so haben möchte, ne, dann skripte ich das und dann sieht es aber doch immer wieder anders aus, als ich das haben will. Und wenn es fünfmal laufen lässt, kommt fünfmal was anderes raus, ja. Und da sind wir noch so ein bisschen in den Anfängen. Ich glaube, da bedarf es noch einem System, was ein bisschen deterministischer ist. Also das ist so ein bisschen das Problem oder die Krux an den heutigen LLMs. Die sind nicht deterministisch, ja. Gleicher Prompt heißt nicht gleiches Ergebnis, ja. Und das ist ein Problem, weil das sind wir von Computern gewöhnt. Wir sind von Computern gewöhnt, dass sie deterministisch sind. Ja. Und das ist etwas, das ist ein bisschen schwierig. Und das bedarf dann einer anderen Herangehensweise, die wir alle irgendwie lernen müssen. Und da glaube ich, da ist wichtig, dass Unternehmen da anfangen, damit zusammenzuarbeiten. Ja, und was jetzt in Online-Shops angeht, ich glaube, da werden mehr und mehr Prozesse automatisiert. Ja, das geht über den Einkauf der Produkte, das geht über die Erstellung der Werbematerialien, Bilder, Texte bis hin zu Kundenansprachen und eben dann auch, für wen ist eigentlich was interessant. Ja, das wird alles voll mit KI sein.
Herzlichen Dank, Ralf, dass du dir die Zeit genommen hast, so ausführlich auf alle meine Fragen zu antworten.
Es war sehr kurzweilig, zumindest für mich.
Geht mir ganz genauso.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.